Stellt euch vor, eure eigene Tochter wird brutal vergewaltigt und umgebracht. Ein Tatverdächtiger wird festgenommen und gegen ihn wird monatelang verhandelt. Am Ende dann aber der Schock und Freispruch aus Mangel an Beweisen. Das war 1981 und 30 Jahre später kommt dann das unumstößliche DNA-Ergebnis, das damals technisch noch nicht möglich war. Und auf einmal ist klar, der damalige Angeklagte, der war das zu 100%. Und auch wenn der Fall mittlerweile schon über 40 Jahre zurückliegt, gab es im letzten Jahr nichts, was die deutsche Justiz so sehr beschäftigt hat. Und Teil dieser Justiz und Teil von vielen Diskussionen ist eine Frau, die mir jetzt gegenüber sitzt, eine gnadenlos gute Staatsanwältin, die 30 Jahre alt ist und die ich privat auch ziemlich gut kenne. Ein neuer Fall für Sophie.
Hi.
Sophie, ich habe es gesagt, das war 1981, eine Tat, 40 Jahre liegt ihr zurück und trotzdem, haben wir es im Intro gehört, hat es im letzten Jahr die Justiz wahnsinnig, wahnsinnig beschäftigt. Wir kommen da auch gleich drauf. Kannst du aber trotzdem uns nochmal den Tathergang rekapitulieren?
Ja, das kann ich gerne machen. Er ist tatsächlich recht bedrückend. Deswegen werde ich versuchen, den Teil kurz zu halten. Wie du schon richtig sagst, 1981, die Hauptperson, ein junges Mädchen, 17 Jahre alt, Friederike von Müllmann war ihr Name. Und die kam von einer Chorprobe zurück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wollte abends zurück nach Hause, ist vermutlich getrampt. Deswegen an dieser Stelle der Hinweis an alle Kinder, macht das mal nicht. Und ist dann an jemanden geraten, der ihr nicht sehr wohlgesonnen war. Sie ist nämlich nicht zu Hause aufgetaucht. Was aufgetaucht ist, war 4 Tage später ihre Leiche mit zahlreichen Messerstichen, durchgeschnittener Kehle und Hinweise auf ein Sexualverbrechen.
Brutaler Mord, ein brutaler Tathergang. Man ist dann relativ schnell auf den Tatverdächtigen gekommen. Da gab es dann auch die Anklage, aber der ist freigesprochen worden.
Erstmal nicht. Also der Tatverdächtige war Ismet H. und der wurde tatsächlich in einem ersten Rechtszug verurteilt. Durch das Landgericht Lüneburg. Das war dann im Juli 1982. Das werden unsere Hörerinnen und Hörer irgendwann wahrscheinlich auch begreifen. Die Mühlen malen nun mal langsam in der Justiz. Das ist nicht so Mittwoch wird ein Verbrechen begangen und Freitag kommt die Verurteilung, sondern das dauert. Also Juli 1982 die erste Verurteilung und das Urteil hat aber der Bundesgerichtshof kassiert, wie man bei uns so schön sagt. Das wurde nicht gehalten. Es ist dann zurückverwiesen worden. Das passiert immer, wenn ein Urteil aufgehoben wird, an das Landgericht Stade. Die haben ihn dann quasi beim zweiten Durchgang aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
Und wie ist man denn auf den gekommen damals?
Es gab tatsächlich leider, sage ich mal, das ist ja auch ein bisschen die Krux an dieser Sache, im Endeffekt gar nicht viele Beweismittel. Es gab ein Auto, ein BMW, oh Gott, 1602, ich kenne mich da nicht so besonders gut aus mit den Modellen, dessen Reifenspuren man am Tatort gefunden hat. Ein solches Auto fuhr er. Es konnte aber tatsächlich nie so ganz klar gesagt werden, ob die Spuren wirklich von seinem Auto stammten oder von einem anderen gleichen Modell. Und dann, das war so ein bisschen das Schwerwiegendere, konnten Fasern aus dem Fahrzeug dieses Angeklagten im Bereich des Leichenfundes auch festgestellt werden.
Die konnte dann damals schon auf ihn zurückverfolgt werden.
Genau. Nur ist das ja kein Beweis oder kein endgültig stichhaltiger Beweis für ein solches Verbrechen, ne? Weil wir wissen, alle Fasern können ganz schnell mal irgendwo hingelangen.
Das heißt, wir gehen mal ganz kurz auf den technischen Stand 1981 zurück. Fasern konnte dann schon mikrobiologisch untersucht werden und zugeordnet werden. Was damals aber noch nicht der Fall war, dass man DNA-Spuren sicherstellen und nachverfolgen konnte.
Ja, oder genau, zumindest meistens ist das ja so, dass DNA-Partikel, die irgendwo gefunden werden, die sind derart klein, dass es zahlreicher, hochkomplexer Verfahren bedarf, dass je nachdem, wer dann da zuständig ist, das Landeskriminalamt, um die überhaupt zu extrahieren und daraus eine DNA-Probe gewinnen zu können. Und da war die Technik einfach noch nicht so weit.
Das wird nochmal ganz entscheidend, diese Technik, die damals noch nicht so weit war. Jetzt will ich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also in der zweiten Instanz ist er dann freigesprochen worden.
Nee, es ist nicht die zweite Instanz, aber er ist im zweiten Prozess, das ist ja immer noch dieselbe Instanz, immer noch ein Landgericht, ist er freigesprochen worden, richtig.
So, das ist ganz wichtig für den weiteren Verlauf des Podcasts, dieser Freispruch von diesem Landgericht.
Und zwar aus Mangel an Beweisen.
Aus Mangel an Beweisen. Jetzt gab es einen Vater der Tochter, der nicht ruhen konnte, der das nicht einsehen wollte, dass es eine Tat gab, aber keinen verurteilten Täter. Und der hat 30 Jahre lang gekämpft, bis ins Jahr 2012 hinein. Also nochmal, 81 war die Tat und 2012 kam dann neue Bewegung in den Fall.
Richtig, also der Papa, der hat nicht aufgegeben, die ganzen Beweisstücke, unter anderem ein Slip der Ermordeten, wurden asserviert. Das ist in solchen Fällen, passiert das standardmäßig, deswegen sind die Asservatenkammern deutschlandweit voll. Und der hat immer wieder darauf gedrängt, dass man eben die neuen Untersuchungstechniken auch im Fall seiner Tochter anwendet. Das hat man dann gemacht und deswegen hat man letztendlich Spermaspuren des damaligen Freigesprochenen am Slip der Ermordeten gefunden. Und das ist anders als irgendwelche Faserspuren, die alles und nichts bedeuten können. Das
ist eindeutig.
Das ist natürlich zumindest ein eindeutiger Beweis dafür, dass es Geschlechtsverkehr zwischen den beiden gab und die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit irgendeinem Mann, den sie vorher nicht kannte, Geschlechtsverkehr hatte, zufällig, der dann weggefahren ist und dann ist sie einem anderen in die Arme gelaufen, der ihr die Kehle durchgeschnitten und sie erstochen hat, die ist so gering, dass man das als eindeutiges Beweismittel in dem Fall werten kann, ja.
So, und jetzt kommen wir auf die ganz, ganz große Krux zu sprechen, weil 31 Jahre später hat der Vater die Gewissheit, okay, der Typ, der damals angeklagt war, der freigesprochen wurde aus Mangel an Beweisen, der war das. Und dieser Mangel an Beweis, der kann jetzt ja gestopft werden, weil man weiß, okay, die Spermaspuren an diesem Slip, die waren von dem. Der Mangel an Beweis, der ist jetzt weg. So ein ganz normaler Mensch wie ich, so ein Justizdulli, der denkt sich, naja, perfekt, Jackpot. So, jetzt hat es zwar über 30 Jahre gebraucht, 30 endlose Jahre für diesen Vater, aber jetzt ist die Gewissheit da, jetzt sperrt den doch weg. Ihr wisst doch jetzt, dass er das war, der Angeklagte von damals. Aber obwohl es alle wissen, passiert erstmal nicht viel.
Genau, und Grund dafür ist, dass unsere Strafprozessordnung für einen solchen Fall keine Wiederaufnahme vorsieht. Also vielleicht ein bisschen zu den, ich weiß, immer ein bisschen langweilig, aber zu den rechtlichen Hintergründen. Es gibt den Paragraph 362 der Strafprozessordnung und der sieht Fälle vor, in denen trotz rechtskräftigen Urteilsspruches ein Wiederaufnahmeverfahren möglich ist. Das sind 4 Stück. Also es gibt diesen 362, der sagt, eine Wiederaufnahme ist in folgenden Fällen möglich, Doppelpunkt. Dann kommt erstens, wenn es ein Geständnis gibt. Zweitens ist, wenn rauskommt, dass ein Richter oder Staatsanwalt, der mitgewirkt hat, dass der sich eines Amtsvergehens schuldig gemacht hat.
Also, Korruption zum Beispiel.
Genau, wenn da irgendwas nicht sauber gelaufen ist von Seiten der Justiz sozusagen. Dann, wenn klar wird, dass ein Zeuge oder Sachverständige, der vielleicht für den Freispruch gesorgt hat, wenn der falsch ausgesagt hat, wenn das irgendwie zweifelsfrei bewiesen werden kann. Jetzt haben wir 3. Was habe ich noch? Ach ja, genau. Und natürlich weiteres Beweismittel neben Zeugenaussagen ist der Urkundsbeweis. Wenn rauskommt, dass eine Urkunde, die den Angeklagten entlastet hat, beispielsweise weil er geblitzt wurde zum Tatzeitpunkt in einem anderen Teil von Deutschland, wenn rauskommt, dass das Ding gefälscht war, dann kann es auch eine Wiederaufnahme geben.
Boah, das ist für mich als Laien so unglaublich spezifisch und speziell, nur weil diese 4 Sachen da jetzt nicht gelten, obwohl man ja Spermaspuren gefunden hat, also DNA-Spuren, also unglaublich starke Beweise, dass das da nicht reinfällt, dass der Fall nochmal verhandelt wird. Also das ist ja, warum sind es genau diese 4? Warum nicht da auch noch DNA-Spuren? Warum ist da so wenig Spielraum für euch?
Tja, da musst du unseren Gesetzgeber fragen, der hat das ja so geregelt, vermutlich um den Rechtsfrieden sicherzustellen.
Dann fasse ich nochmal zusammen für alle, die das gerade nicht so schnell verstanden haben. Also Der Vater schafft es, dass die DNA-Spuren von damals nochmal sichergestellt werden, das technisch damals noch nicht möglich war. Es kommt raus, der war das von damals, aber nur, weil der DNA-Beweis nicht unter dieses, was, Paragraph 312?
62.
362 fällt, darf der nicht nochmal angeklagt werden. Wie ungerecht.
Richtig, wobei, und jetzt kommt ja so ein bisschen die spannende Kehrtwende, ein Gesetz lässt sich ja ändern, so ist es ja nicht, ja. Also von unserer Verfassung mal abgesehen, gibt es ja relativ einfache Verfahren, um Gesetze, darunter fällt auch die Strafprozessordnung, zu ändern. Und genau das hat dieser Papa Hans von Müllmann, genau das hat er jetzt in Angriff genommen.
Mit einem unglaublichen Aufwand. Der sieht nämlich dieses Problem, der sieht das, dass das Gesetz das nicht vorsieht und kämpft und geht auf die Straße und sammelt Unterschriften.
Und zwar 180.000 Stück, was ja irre ist, wenn man sich das überlegt. Ne? Genau. Diese Unterschriften, die reicht er dann ein, ich glaube beim Justizministerium, das ist dann eben eine Petition. Und man glaubt es kaum, dass ein Einzelner so etwas leisten kann, wobei mich das auch wieder irgendwie glücklich stimmt, dass es so funktionieren kann in Deutschland. Es kommt dazu, es wird eine Nummer 5 eingeführt, Paragraph 362 Nummer 5 tritt in Kraft. Und besagt, dass, falls neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die dringende Gründe dafür bilden, dass ein freigesprochener Angeklagter wegen Mordes, das ist beschränkt auf wenige, also wir reden jetzt nicht von Fahren ohne Fahrerlaubnis, da ist es einfach egal auf gut Deutsch, ja, wegen Mordes oder auch Kriegsverbrechens schuldig ist, dann kann eine Wiederaufnahme nun nach dem neuen Gesetz erfolgen.
Also nochmal, nur weil dieser Vater keine Ruhe gegeben hat, weil der 180.000 Unterschriften für eine Petition gesammelt hat, nur deshalb hat der Gesetzgeber den Paragraphen angeglichen und um einen erweitert, um Nummer 5 erweitert, was eben darunter jetzt fällt. Das heißt, eigentlich denkt man jetzt, naja gut, Happy
Ende End, gut, alles gut.
Ende gut, alles gut. Aber so kommt es nicht.
So kam es leider nicht. Also am 30. Dezember 21 trat er dann in Kraft.
Also genau 40 Jahre später, ne?
Ja, genau. Fast auf den Tag. Und die Staatsanwaltschaft dachte sich, perfekt.
Jetzt haben wir ihn.
Den kassieren wir jetzt. Mhm. Haben den in Untersuchungshaft genommen. Dagegen wurde natürlich Beschwerde und was weiß ich was. Aber es wurde auch durchs Oberlandesgericht gehalten, dieser Haftbefehl. Der saß in U-Haft und wartete auf seinen dritten Prozess.
In dem Wissen, ja gut, ich war das. Meine Spuren wurden da gesichert. Ich komme da eigentlich nicht mehr raus. Und so war es dann ja auch am Anfang.
Genau, also man kann sagen, auf gut Deutsch, dem ist wahrscheinlich der Arsch auf Grundeis gegangen. Ne? Und das ist auch der Grund, wieso er Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Das ist ja eine Möglichkeit, die jeder Bürger hat, gegen jedes neue Gesetz Verfassungsbeschwerde einzureichen, mit dem Ziel, dass das Bundesverfassungsgericht feststellt.
Also die oberste Instanz, ne? Es geht nicht höher als das.
Das geht nicht höher, genau. Dass das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass das neue Gesetz nicht im Einklang mit unserem Grundgesetz ist.
Das hat vermutlich nicht er gemacht, sondern sein Verteidiger. Jetzt ist es so ganz kurz, da will ich mal eingrätschen. Du bist Staatsanwältin, aber trotzdem könntest du ja auch theoretisch als Strafverteidigerin arbeiten. Das heißt, jemand kommt zu dir und sagt, pass auf, vor 40 Jahren habe ich eine Frau, ein Mädchen vergewaltigt und umgebracht. Damals bin ich freigesprochen worden, aber jetzt sind da meine Spuren gefunden worden.
Wobei, vielleicht mal um so einen kurzen Schwenk in die Praxis zu machen, viele sagen das nicht, ja. Viele laufen nicht zu ihrem Verteidiger und sagen, ich war das.
Theoretisch, aber trotzdem, der Verteidiger weiß es ja auch, ne? Die Spuren sind damals gefunden worden, jetzt ist er überführt worden. Das ist ja richtig, also richtig ekelhaft, diesen Typen dann zu verteidigen, dem zu raten, ja komm, wir machen das eine Verfassungsklage, das ist der einzige Weg, wie du da vielleicht aus dem Gefängnis wieder rauskommst, in dem Wissen, dass der das war. Und jetzt heißt ja, wir glauben eben an den Rechtsstaat und alle Rechtsmittel müssen ausgeschöpft werden, aber moralisch ist das trotzdem ziemlich fragwürdig.
Das finde ich nicht. Also,
warum nicht?
Weil ich daran glaube, dass jeder Angeklagte, jeder in seinem Fall Freigesprochene, jeder Beschuldigte in einem Strafverfahren, der verdient nun mal die beste Verteidigung. Und wenn das wenn der Weg dann eine Verfassungsbeschwerde ist, dann ist das eben so, ja. Also ich bin da eine sehr starke Verfechterin unseres Rechtsstaats. Und egal, was jemand gemacht hat, das ist nun mal sein Recht.
Also ihr hört schon, worauf das jetzt hinauslaufen wird. Er ist nicht für schuldig gesprochen worden, ne? Aber es war die Wiederaufnahme des Verfahrens, ist erst bewilligt worden.
Genau, er saß schon in Untersuchungshaft. Auch das durch das Oberlandesgericht Celle, glaube ich, bestätigt.
Dann kam die Verfassungsklage.
Dann kam die Verfassungsbeschwerde, genau. Und dann kam ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Oktober 2023, also vor nicht allzu langer Zeit.
Und genau deshalb hat euch das im letzten Jahr so sehr beschäftigt. Jetzt bist du ja auf der Seite der Justiz, nicht auf Seite der Verteidigung. Wie habt ihr das dann besprochen? Wie wurde das dann gesehen? Wie habt ihr das diskutiert?
Genau, also haben wir es schon gesagt, natürlich ist es verfassungswidrig, diese Nummer 5. Sie ist aufgehoben, sie gilt nicht länger. Und für den Mörder von Friederike Müllmann bedeutet das, dass er wieder auf freiem Fuß ist und das für immer sein wird. Obwohl wir alle wissen, dass er ein junges 17-jähriges Mädchen brutal umgebracht und vorher vergewaltigt hat. Und Mensch bin ich trotz allem auch. Und mir gefällt dieses Ergebnis nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich glaube, dass jeder Angeklagte bestmöglichst verteidigt sein soll. Ja? Das steht ja auf einem anderen Blatt. Mich hat das Ergebnis sehr, sehr betroffen gemacht, weil ich finde, dass diese Nummer 5, die war sowieso sehr restriktiv. Wir haben es ja gehört, das gilt lang nicht für alle Fälle. Es gilt für Mord, es gilt für Kriegsverbrechen, es gilt für das Schlimmste, was ein Mensch dem anderen antun kann. Und ich glaube persönlich, dass es richtig ist, eine Ausnahme zu machen, kann aber auch verstehen, und jetzt vielleicht zur Begründung des Urteils, wieso unsere obersten Verfassungsrichter, die mit Sicherheit viel klüger sind als ich, anders entschieden haben.
Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Warum haben die denn gesagt? Das sind ja auch Menschen wie du und ich und im Zweifel mit einem guten Moralkompass ausgestattet. Und jeder, der das jetzt hört, denkt sich, warum habt ihr das dann wieder kassiert, wie wir jetzt gerade gelernt haben, bei euch heißt. Warum? Was war denn die Begründung des Bundesverfassungsgerichts?
Na, der
Karlsruhe, ne? Sitzen die? Nee, ist der BGH.
Beide okay, sitzen cool. Sie dort. Beide in Karlsruhe. Übrigens ein Ausflug wert. Also nicht die Stadt, sondern
McDonald's in Karlsruhe.
Richtig. Rechtssicherheit. Rechtssicherheit ist das über allem schwebende Stichwort hier. Und hinter die Rechtssicherheit.
Was heißt Rechtssicherheit konkret für uns alle?
Das heißt, dass wir nicht Gefahr laufen dürfen, Tür und Tor zu öffnen für Fehlurteile. Das bedeutet, dass die Angst des Bundesverfassungsgerichts war, wenn dieser Artikel 5, der ja, oder diese Nummer 5, der ja schon, ich habe es vorhin mal kurz vorgelesen, dringende Gründe ist, glaube ich, das Schlagwort. Das ist ja wieder so ein Rechtsbegriff, der ausgelegt werden muss. Was ist dringend genug? Es ist ja auch im Fall von Friederike von Müllmann das Problem, diese DNA an ihrem Slip, die sagt nicht, dass er sie umgebracht hat. Die sagt nur, da ist Sperma, wahrscheinlich, die hatten Geschlechtsverkehr. Mhm. Aber was ich vorhin als sehr unwahrscheinlich betitelt habe, hätte natürlich sein können. Die hat den getroffen, die hatte Geschlechtsverkehr mit dem und ist ihrem Mörder erst danach in die Arme gelaufen. Oder es war ein Freund von ihm, der dabei war, der sich das angeguckt hat, der auch ran wollte, dann nicht rangelassen wurde und sie dann abgestochen hat. Mhm. Ich weiß, es ist unwahrscheinlich, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und das ist in vielen anderen Fällen ja genauso. Wo zieht man dann die Grenze? Welche Gründe sind dringend genug? Welche sind es nicht? Riskieren wir nicht, Verfahren wieder aufzumachen auf Grundlage von Indizien, von Beweisen, die im Endeffekt kein besseres, kein richtigeres Urteil erstreben werden, schaffen wir eigentlich nur Unsicherheit damit. Mhm. Und das wollen wir nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht. Und deswegen wiegt die Rechtssicherheit schwerer als das Prinzip der, man kann es materiellen Gerechtigkeit nennen.
Das verstehe ich. Auch wenn es für den Vater kaum zu verstehen ist. Und das ist aber vielleicht das ganz zynische Happy End in der Geschichte. Das hat er zum Glück nicht mehr mitbekommen. das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Da ist er verstorben.
Das stimmt, das hat er nicht mehr mitbekommen. Ich möchte aber vielleicht noch eine Sache sagen zu dem, was wir gerade hatten, bevor wir da jetzt schon so auf die Schlusskurve einbiegen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil, und das ist auch etwas, was mich sehr bewegt oder berührt hat, einen Vergleich zum Nationalsozialismus gezogen. Mhm. Weil du, wie du dir vorstellen kannst, damals Gründe für eine Wiederaufnahme im Endeffekt völlig beliebig waren, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist diese Angst, die uns als Deutsche, und jetzt werden wir hier sehr politisch und sehr historisch, aber vielleicht ist es auch mal wichtig, die uns als Deutsche ja immer noch so bewegt und vielleicht auch richtigerweise bewegt. Mhm. Man darf keine Willkür zulassen, man darf keinen Machtmissbrauch zulassen, man darf keine Gesetze schaffen, die Leuten, denen an Machtmissbrauch gelegen ist, zu viel Spielraum lassen. Durch diese Referenz, die Sie da zur damaligen Gesetzeslage gezogen haben, ist, finde ich, sehr, sehr klar geworden, worum es Ihnen geht.
Das heißt, das ist auch wirklich der Grund, warum man für ein und dasselbe Delikt nicht zweimal vor Gericht stehen kann. Das ist der historische Hintergrund für diese Verfassungsregel.
Genau, also das ist nach dem Krieg ist es natürlich sofort rückgängig gemacht worden. Und deswegen sind die Gründe so streng, wie sie sind. Und so bleiben sie auch erstmal, haben unsere obersten Richter entschieden.
Hast du eigentlich einmal bei sowas auch an den Täter gedacht, der ja 40 Jahre lang damit dann nicht mehr konfrontiert wurde, zumindest in der Öffentlichkeit, und dann kommt diese Petition und er geht wieder in Untersuchungshaft, der ist natürlich dann auch schon vermutlich über 60 gewesen, als es dann passiert ist und lebt jetzt immer noch weiter. Ist es ein Leben, das lebenswert ist?
Das mag ich gar nicht beurteilen und ich glaube, das hängt auch extrem von der Täterpersönlichkeit ab. Ich kann jetzt zu Ismet H. nicht viel sagen. Ich weiß gar nicht, ob er jemals begutachtet wurde, ob das irgendwie der psychopathische Züge hat oder nicht. Das ist ja nicht immer so. Also solche brutalen Verbrechen können auch von Menschen begangen werden, die nicht an Persönlichkeitsstörungen leiden. Deswegen mag ich das weder generell noch für den Einzelfall wirklich zu bewerten. Was ich sagen kann, ist, natürlich, also das ist ja vielleicht auch ein gewisser Erfolg, den Friederikes Vater dann hatte. Schön war das alles nicht für den Freigesprochenen. Wenn ich vielleicht dich fragen darf, ich meine jetzt klar, über mich bekommst du ja das ein oder andere mit, aber was ist denn so dein Bauchgefühl? Kannst du das irgendwie, vorhin hast du es gesagt, kannst du es nachvollziehen mit dem, was ich erzählt habe, oder sagst du, es ist einfach unmenschlich, wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat?
Nee, nach all dem, was du mir gerade gesagt hast, und so haben wir das in der Tiefe noch nie besprochen, warum so gehandelt wurde, warum das dann doch kassiert wurde, kann ich das nachempfinden. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, im Zweifel sind die Menschen, die da sitzen in Karlsruhe, deutlich klüger und zumindest was Rechtsfragen angeht, auf meine Person bezogen, deutlich besser. Und dann vermutlich muss man als Demokrat dann auch diesen Entscheidungsträgern ein Stück weit vertrauen, dass sie das besser wissen, dass sie da besser ausgebildet sind und ein besseres Empfinden haben als jemand, der im Zweifel in einer Radioredaktionskonferenz diese Schlagzeile von der Bild liest und dann da aufgebracht wird. Und man kann das in der ersten Sekunde des Hörens ja wirklich kaum fassen. Also ne, es ist, die allerwenigsten sind ja so Spitzenjuristen und überlegen ja noch mal einen Schritt weiter, was das dann zur Folge haben könnte. Und natürlich geht mir das oft so, dass ich Urteile nicht verstehen kann, weil ich aber auch nicht tief genug dann drinstecke.
Dafür hast du ja mich.
Dafür habe ich dich, genau. Und die mir das dann nochmal erklärt. Und eigentlich, und das ist ja auch so beruhigend für mich, und deshalb ist der erste Reflex der Empörung auch weitestgehend abgeschwächter bei mir, als ich das so bei meinen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel beobachte, dass ich mir denke, ja, habt aber Vertrauen in, erstens in die Verfassung und zweitens auch in das Rechtssystem und an die Entscheidungsträger. Die machen das nicht aus Willkür, sondern das sind die ich kenne, das sind zumindest wirkliche Idealisten und handeln da aus bestem Gewissen.
Ja, bestem Wissen und Gewissen, das denke ich eben auch. Und ich muss auch sagen, dass im Jahr 2024, in dem ja so die politischen Strömungen bisweilen da wollen wir jetzt auch nicht tiefer eintauchen, aber bisweilen ja doch besorgniserregend sind, bin ich schon beruhigt, dass unsere obersten Richter auch solche historischen Besonderheiten bedenken. Das ist mir persönlich tatsächlich irgendwie ganz wichtig. Was eben nicht heißt, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass mich das persönlich auch unzufrieden stimmt und betroffen macht. Das ist ja auch im Endeffekt, ist es menschlich. Aber ich, worüber ich auch so nachgedacht habe in dem Zusammenhang, es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der Frage, wieso es keine Todesstrafe mehr geben darf. Und das ist ja aus meiner Sicht mehr als richtig, weil es eben, wenn kein Geständnis des Täters da ist oder keine Videoaufnahme, wobei das ist in der heutigen Zeit ist auch eine Videoaufnahme nicht mehr
das ultimative Beweismittel.
Ja, richtig, weil wir wissen alle, was heute, was KI alles kann, dass es einfach immer ist, es bleibt immer zu viel Raum. Verzweifelt, weswegen der Staat kein Leben nehmen darf, weil man nie sicher sein kann. Es kann auch ein Geständnis immer, das haben wir auch schon erlebt, erlogen sein, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen darf es das eben nicht geben. Und ich glaube, dass das zielt so ein bisschen in dieselbe Richtung. Weißt du, es ist ein hoher Preis, den wir da zahlen. Aber was wir dafür bekommen, ist eben ein Staat, in dem man keine Angst haben muss, sich einem Strafverfahren zu stellen.
Das halte ich für ein tolles, tolles Schlusswort. Wenn ihr Fragen an Sophie habt, wenn ihr auf was gestoßen seid, das euch unerklärlich vorkommt oder es unerklärlich zu sein scheint, dann schreibt uns doch eine Mail.
Tut das an Ein Fall für Sophie, ich glaube für mit UE richtig, @gmail.com.
Und dann hören wir uns nächste Woche, selber Tag, selbe Zeit. Danke, Sophie.
Danke, Juli.
Fall für Sophie ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.